Tag, ihr guckt oder hört und oder hört CT Uplink. Heute geht's, wir enthüllen Trumps Tagebücher heute live in der Show. Dann reden wir über High-End-Smartphones und Familienaccounts bei Online-Diensten wie Spotify und so. Bis gleich.
CT Uplink.
Tag, willkommen Hallo. Bei CT Uplink. Heute mit Trumps Tagebüchern. Sternchen, das müssen wir gleich erklären. Ich bin Fabian Scherschel, heute mit dabei.
Jo Barger.
Hannes Schirulla.
Lea Lang.
Eine lustige Runde. Ja, also wir reden über Fake News. Ist unser erstes Thema gleich. Dann Hannes hat irgendwie hier. Wie viele Handys hast du mitgebracht?
8 von 9 Smartphones.
Ja.
Also
legen
wir
das noch drauf, dann fällt's.
Also hier liegen jetzt auch so 3000 Euro rum, glaube ich.
Oh, ja. Okay, ich bin weg. Tschüss. und Lea, du hast dir Familienaccounts angeguckt von Spotify und so. Aber lass uns erstmal über den Trump-Titel. Also das müssen wir mal vielleicht in die Kamera halten. Kannst du das mal in die Detailkamera?
Geht das so?
Ja, wir haben tatsächlich aufs Heft draufgeschrieben, Trump-Tagebücher entdeckt. Auch hier schön mit dem... mit diesem, ne, ja, dem Logo da unten. Schönen Gruß an die Kollegen vom Stern. War doch der Stern damals.
Wobei eigentlich ja dann eine falsche Initialen vorne drauf sein müssten.
Genau, das habe ich mir auch gedacht.
Ja, haben wir uns nicht getraut. Also wir haben uns auch nicht getraut, jetzt das dann nicht gleich unaufgelöst zu lassen. Also wir haben dann gleich das Sternchen auf, so erkennen sie Fake News.
Also aber es ist Anspielung auf die Hitler-Tagebücher, ne?
Durchaus, ja, klar. Das waren ja nur klassische Fake News. Ist ja auch nichts Neues, Fake News. Wir haben das ganze Thema mal von vorne bis hin abgehandelt. Jetzt auch im Vorfeld der Bundestagswahl. Also das Thema ist ja jetzt erstmal wieder ein bisschen eingeschlafen, nachdem Trump gewählt wurde. Ich meine, Trump selber hält es halt immer noch hoch, ne? Also es gibt kaum einen Tag, wo er nicht irgendwelche seriösen Medien als Fake News bezeichnet. Aber ansonsten ist so in den Medien das Thema so ein bisschen ruhtes. Aber ich denke, es kommt jetzt wieder, weil eigentlich alle erwarten, dass jetzt auch zur Bundestagswahl da möglicherweise auch in Deutschland eine größere Welle wieder losgetreten wird. Und da haben wir uns das Ganze mal angeguckt. Erstmal so allgemein abgerissen, was ist das Ganze oder so. Das also mittlerweile gibt es ja eine ganze Bandbreite von Fake News. Das geht los bei Satire, beim Postillon. So kann man eigentlich drüber lachen, aber es gibt immer noch Leute, die darauf reinfallen.
Wir haben ja so eine Rubrik irgendwie, ich glaube auf Facebook, wo sie sagen, ey, Leserbriefe. Und dann zeigen sie halt immer nur Screenshots von Leuten, die offensichtlich drauf reingefallen sind.
Genau.
Ich meine, da sind ja richtig gestandene Politiker schon drauf reingefallen.
Also nur falls jemand nicht kennt, Postillon ist diese Satire-News.
Also wenn ihr Postillon nicht kennt, habt ihr ein bisschen was verpasst.
Ja, selber schuld.
Aber es kann ja sein.
Also selber schuld.
Oder man hat es bislang für ein seriöses Medium gehalten.
Genau. Nein, ist es nicht. Ja, und dann gibt es halt so eine ganze Bandbreite von Bildern, die aus dem Zusammenhang gerissen werden. Also ich habe da mal eine Sache nachrecherchiert oder so. Man sieht es hier vielleicht, wenn du mal die Detailkamera zeigst. Hier links ist ein Posting vom Juli. Da heißt es halt, jeden Tag kommen neue Flüchtlinge ins Land. Und ich habe mal geguckt, finde ich das Bild irgendwo anders oder so, und habe da ein bisschen hinterher recherchiert. Und tatsächlich, das Bild ist 2 Jahre alt oder so. Ne? Also es ist halt eine übliche Masche, dass man alte Bilder nimmt und sie in einen neuen Zusammenhang setzt und da eine Geschichte drum dreht. Bis hin zu völlig erfundenen Nachrichten oder so. Ne? Das klassische Beispiel jetzt aus der US-Präsidentenwahl ist halt das Pizzagate, ne? Dass es da einen Kinderpornoring gibt, der in einer Pizzeria betrieben wird. Ach, ja. Und Hillary Clinton ist da auch irgendwie mit involviert. Und man sollte meinen, sowas wird sofort aussortiert von erwachsenen Menschen, als völliger Quatsch abgetan. Aber leider ist es offensichtlich so, es gibt etliche Untersuchungen, dass die Leute auch den größten Quatsch glauben, wenn er oft genug ihnen präsentiert wird und wenn er ins eigene Weltbild passt.
Nee, der größte Beweis ist ja, dass Trump halt jetzt Präsident ist. Also Also dieses von wegen an den Verstand appellieren, dass Erwachsene ja müssen ja irgendwie erkennen, dass es totaler Bullshit ist und so weiter, das ist ja nun mal absolut das Gegenteil bewiesen. Das ist halt, dass man halt diese Filter, die meisten Leute offensichtlich nicht haben oder viele Leute nicht haben.
Wobei der US-Wahlkampf war halt sehr polarisierend. Mhm. Da gibt es jetzt auch Leute, die schon wieder sagen, in Deutschland ist es nicht so schlimm, da haben wir nicht so zwei so starke Pole. Mhm. Die Deutschen werden sich da nicht so stark beeinflussen lassen. Was mich auch ganz optimistisch stimmt, ist, dass es halt im französischen Wahlkampf ja auch so eine Nummer gab, die nannte sich Macron-Leaks. Da sind dann auch ganz abstruse Dinge über Macron veröffentlicht worden. Hat nicht funktioniert dort. Nichtsdestotrotz ist das ein wichtiges Thema. Wenn man damit da mal ein bisschen einsteigt oder so, erstaunt man überhaupt, was es überhaupt für Websites gibt und was da für Quatsch veröffentlicht wird. Also das ist unglaublich. Man kriegt es mitunter, wenn man sich nicht damit beschäftigt, gar nicht so unbedingt mit. Und das ist auch ein Effekt der sozialen Netzwerke, weil man halt selber vielleicht gar nicht in diesen Kreisen ist, wo diese Fake News kursieren. Also man spricht ja auch von Echokammern, von Filterblaseneffekt. Da sind dann halt vor allem Leute drin, die diese Nachrichten empfangen, die halt eine bestimmte politische Ausrichtung haben und ja, wo dann solche komischen Meldungen halt dann auch ganz gut zu ihrer politischen Sichtweise passen oder so. Ne? Und man muss da halt schon mal ein bisschen hinterherbohren, ein bisschen gucken, um dann überhaupt mal zu sehen, was sich da alles so aufhäuft.
Ist es eigentlich, also bei den politischen ist es dann bestimmten Lagern eigentlich, kann man sagen, dass die eher dazu tendieren, solche Systeme aufzubauen, oder kommt es von allen Seiten, eigentlich jeder, der irgendwie seine Meinung durchsetzen will, das ist, also von überall kommt eigentlich.
Also Fake News ist ja nicht nur politisch oder so, da gibt es auch die verstrahlten Esoteriker, die Verschwörungstheoretiker, also da gibt es ganz viele Lager, aber natürlich ist es halt ein politisches Kampfinstrument, wenn man so will, und es sieht ein bisschen so aus, als ob die Rechten da zum einen besser organisiert sind und zum anderen halt besser drauf reinfallen oder besser drauf abfahren und das und besser auch weiterverteilen. Gibt es auch schon erste Untersuchungen zu, aber da gibt es noch nicht so viel zu. Also da würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die Rechten sind die Bösen oder so. Also da würde ich jetzt erstmal die Bundestagswahl abwarten. Die großen politischen Parteien in Deutschland haben gesagt, sie wollen zum Beispiel nicht mit Social Bots arbeiten. Müssen wir vielleicht nochmal Social Bots erklären oder so. Man kann auf Twitter ganz einfach mit Programmen halt Sachen rausblasen. Es gibt Länder, Russland zum Beispiel, da gibt es Untersuchungen, da ist im Grunde auf Twitter überhaupt kein vernünftiger Diskurs mehr möglich, weil knapp die Hälfte der Twitter-Accounts offensichtlich von solchen Bots, von solchen Programmen betrieben werden.
Und das kann man aber noch nicht filtern. Also es ist noch nicht möglich, diese Bots, oder nicht mehr möglich, diese Bots dann auch wirklich zu erkennen. Und also so ein Konzern wie Twitter hat ja Möglichkeiten, Spam etc. halt zu erkennen. Und
also kürzlich sind da wohl, ich glaube, im fünfstelligen Bereich Pornobots irgendwie ausgefiltert worden.
Eine Meldung zugemacht, aber das ist auch nur, also Sicherheitsforscher haben die entdeckt aufgrund der Muster. Also die haben ganz bestimmte Muster mit Vornamen, Nachnamen als Name und die tweeten halt immer das Gleiche. Mhm. Also bestimmte Sachen mit Sex und dann Link mit so einem Google-Shortlink. Und da würde man eigentlich meinen, Twitter müsste das eigentlich finden können. Twitter hat das aber erst runtergenommen, als Forscher halt gesagt haben, hey, wir haben hier irgendwie 50.000 so Accounts gefunden. Also entweder sie sind nicht in der Lage oder sie machen es nicht. Also das fand ich auch sehr überraschend.
Ich glaube, Twitter wird dann auch wahrscheinlich erst, wenn jemand mit der Pistole kommt oder so, Accounts löschen oder so.
Genau, letztlich es ist ja in deren Interesse, viele Nutzer zu haben.
Genau, jeder Account ist ja eine Möglichkeit, halt auch Werbung anzuzeigen. Ja. Nichtsdestotrotz, es ist ein Problem. Alle Kräfte haben eigentlich gesehen, dass man was dagegen machen muss. Und wir haben das nochmal ein bisschen zusammengefasst, auch in der Hinsicht, dass wir zeigen halt, wie erkennt man eigentlich Fake News, was kann man eigentlich machen. Das ist eigentlich, also viele Dinge sind relativ einfach. Zum Beispiel diese Geschichte mit dem Bild. Da habe ich einfach nur die Google-Inverse-Suche benutzt und dann andere Fundstellen gefunden. Und anhand der Fundstelle habe ich dann halt gesehen, aha, okay, das gehört zu einer Agentur, und dann konnte ich das nachverfolgen. Das ist eigentlich relativ einfach. Oder man nimmt halt Teile der Meldung, Teile der Überschrift und googelt danach und guckt mal, ob andere Quellen halt dazu was geschrieben haben. Es gibt eine Menge von Hinweisen darauf, was eine Fake News sein könnte oder so. Und da kann jeder eigentlich schon relativ weit kommen. Ansonsten gibt es halt Faktenfinder, wo man mal gucken kann. Also viele große Medien haben jetzt eigene Rechercheabteilungen eingerichtet, die sich speziell dem Überprüfen von möglichen Fake News verschrieben haben. Ja, und das beschreiben wir halt alles. Achso, und ja, eine spezielle Rubrik oder Kategorie von Fake News, nämlich Lügen mit Statistiken, die ist immer besonders effektiv, weil ganz einfach mal Statistik ist immer irgend so was Mathematisches, das glaubt man auch noch fast eben noch eher als in einem Bild. Und dem haben wir auch nochmal einen eigenen Artikel.
Das ist natürlich auch uralt, ne?
Ja,
also bei dem Thema fällt mir halt immer ein, also du hast halt gesagt, da fallen viele Leute drauf rein. Also ich kenne das einfach nicht als Fake News, aber es gibt unheimlich viele, so in meinem Bereich, wo ich mich auch so beschäftige, Krypto und so, ne, Forschungspaper, die man veröffentlicht hat. Und man muss ja immer sehen, wenn jemand Forschung macht, egal in welchem Bereich, der will ja ein bestimmtes Thema verkaufen und der verkauft seine Zahlen immer so gut er kann. Und dann gibt es halt irgendeine Nachrichtenseite, hat halt das nicht so genau gelesen und hat halt irgendwie Koffein erzeugt Krebs, sage ich jetzt mal so, als Überschrift gemacht und dann verbreitet sich das. Ne? Und keiner guckt mal nach, was steht in diesem Paper eigentlich wirklich drin. Geht ja auch oft in diese Richtung. Also oft hast du ja Sachen, wo einfach die Zahlen so massiert werden, dass es so aussieht. Aber wenn man genau reinguckt, sieht man eigentlich...
Da wird dann ein Ausschnitt verzerrt oder es werden halt absolute mit relativen Abweichungen verglichen. Da gibt es ganz viele Fehlermöglichkeiten. Mitunter ist, ein Wissenschaftler auf dem Gebiet XY Chemie oder so auch nicht gerade so fit in Statistik oder so. Ne? Der macht dann Fehler und weiß es gar nicht besser. Der Journalist überprüft es nicht und dann halt in Social Media wird das Ganze weitergeblasen und weitere Journalisten greifen das auf. Das Tragische ist halt, dass dann halt die Richtigstellung in aller Regel dem Ganzen hinterherläuft. Das Thema ist dann im Grunde schon durch. Da hat man dann auch nicht so richtig Interesse dran, irgendwelche Sachen, die man verbreitet hat, richtig zu stellen. Bei diesen politischen Fake News, wo es um richtig harte, falsche Dinge geht, ist es mitunter auch so, dass die Leute, auch wenn sie wissen, es ist eine falsche Nachricht, trotzdem an ihr festhalten, weil sie ins Weltbild passen. Das fand ich jetzt auch ein bisschen verstörend, aber es ist leider so.
Das heißt, dass die Methode, das einfach immer irgendeine Unwahrheit rauszublasen und auch schon mit dem Wissen, dass es nach einer Richtigstellung gibt oder geben muss, ist trotzdem effizient offensichtlich. Also ja. Es bleibt dann trotzdem hängen.
Naja, es wird halt gelesen auf einmal. Ne? Und ich meine, es gibt ja ist der Ruf erstmal ruiniert. Es ist ja nicht nur bei Politikern so, das ist ja so bei so einer Anschuldigung, die bleibt immer kleben. Ne? Die Richtigstellung, die sieht dann nachher im Zweifel keiner.
Viele machen dann bei der Richtigstellung auch den Fehler, dass sie dann halt das Originalposting nehmen und dann halt auf das böse Smiley klicken oder irgendwie kommentieren oder so. Das ist letztlich ein Signal, jetzt, wenn wir uns in Facebook bewegen, für Facebook, der Benutzer hat mit diesem Posting interagiert, ein Signal für die Aufwertung, weil das ist der Maßstab. Wie oft werden Sachen weitergeleitet, wie oft werden sie kommentiert, wie oft werden sie geliked. Da ist es halt besser, einen Screenshot zu machen von der Meldung und diesen Screenshot zu posten mit einer Richtigstellung. Aber dann bitte nicht auch in negierter Form nicht das Original-Statement oder so wiederholen. Zum Beispiel, Merkel will 12 Millionen ins Land holen, ist das Original-Statement dann nicht schreiben, Merkel will nicht 12 Millionen ins Land holen, weil da ist die originale Aussage noch drin. Und wir sind nun mal so gestrickt, das gräbt sich dann immer noch weiter ein.
Wie ist denn das mittlerweile bei den Plattformen eigentlich? Da gab es ja lange eine Diskussion, dass Facebook ja auch selbst gegen die Fake News vorgehen soll und so. Haben die da jetzt wirklich Maßnahmen ergriffen oder ist das alles eher so auf PR-Ebene?
Sie haben ja in den USA beim Wahlkampf mit mehreren Faktencheckern zusammengearbeitet und wenn zwei einen Beitrag als wahrscheinlich Fake News oder problematisch markiert haben, dann ist der auch in der Timeline so erschienen. In Deutschland wollen sie das auch machen. Dort gibt es aber bislang nur einen Partner, mit dem sie zusammenarbeiten. Das ist dieses Recherchenetzwerk Korrektiv. Suchen noch nach weiteren, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch kommen wird. Aber trotzdem. Aber
eigene Leute haben sie nicht. Also, das ist ja alles mehr oder weniger
kostenlos. Eigene Leute, die gegen Hass oder so vorgehen und die ganz schlimmen Sachen rausfiltern, aber bei Fake News ist es ja mitunter auch wirklich Recherchearbeit oder so. Ja, klar, das ist auch vielleicht nicht von so einer 5-Euro-Kraft zu erledigen oder so, die man in so einem Center einsperrt. Das Problem ist, auch wenn jetzt von externen Fakten gecheckt werden, es läuft immer der ursprünglichen Welle hinterher. Also man muss als Otto-Normalanwender halt mit eingeschaltetem Hinterkopf durch die Gegend surfen und nicht einfach jetzt, wenn man irgendwas sieht, was man toll findet oder auch dem man total widerspricht, sofort weiterleiten, sondern vielleicht mal überlegen, ist das Fake News? Wenn ja, oder wenn ich mir nicht sicher bin, nachrecherchieren und wenn ja, dann entsprechend darauf reagieren.
Und ich meine, es ist ja auch an sich als Phänomen nicht neu. Ich meine, das haben wir ja in der Gesellschaft immer schon gehabt. Ne? Also es gibt ja immer das Überhören, sagen, Sachen verbreitet werden. Ich persönlich habe das Gefühl, dass das jetzt einfach nur verstärkt wird durch das
Internet, mächtiger,
wie alles andere ja,
also,
auch quasi.
Also Fake News hat es immer schon gegeben, ich sag nur Yellow Press oder so, diese ganzen Titelseiten, die irgendwelchen Promis Kinder andichten oder irgendwelche Krankheiten oder so, das gibt es ja heutzutage im Netz auch als Clickbaiting. Jetzt haben wir halt nur sozialen Medien als Verstärker. Ne? Also früher haben wir halt Medien vor allem in gedruckter Form wahrgenommen, da gab es wenige Standardmedien, da gab es nicht diese große Anzahl von Websites und halt die sozialen Medien, die da als Verstärker gearbeitet haben.
Okay, gibt ja auch eine Anleitung, wie man die selbst findet, ja, in dem Heft.
Also ja, wenn da irgendwas unterkommt, was einem koscher vorkommt oder was einem koscher vorkommen sollte, wie man das erkennt und wie man dem hinterher recherchiert und auch wie man darauf reagiert. Was auch sehr schön ist, haben wir auch in einem Artikel mal ein bisschen zusammengefasst, es gibt mittlerweile ein paar Angebote für Kinder und Jugendliche, mit denen man auch die für dieses Problem sensibilisieren kann. Und es gibt auch Unterrichtseinheiten mittlerweile für die Schule oder so, dass man das auch im Unterricht mal durchnehmen kann.
Ich meine, ich habe das ja irgendwie immer so ein bisschen, ich meine, ich glaube, ich will nicht für euch sprechen, aber ich meine, ich bin auch schon auf so Dinge reingefallen. Es ist manchmal einfach ein ganz einfach ein Zeitproblem und natürlich dieses, wenn es in dein Weltbild passt, das, ich glaube, wir sind einfach so gestrickt. Ich finde das sehr schwer, sich darüber hinwegzusetzen. Man muss sich wirklich hinsetzen und sagen, wirklich, also ich hier auf jeden Fall muss mich hinsetzen und bewusst darüber nachdenken. Mhm. Ich zum Beispiel habe das in der Uni gelernt. Ich habe Geisteswissenschaften studiert und wir haben zum Beispiel einfach Statistik Manipulation besprochen, weil das einfach ein klassisches, vor allem in der Geschichte halt ein klassisches Element ist. Aber ich finde immer noch, ich muss mich immer bewusst hinsetzen und darüber nachdenken. Und ich habe auch das Problem oft, dass ich Sachen teile, weil ich sage, guck mal hier, das ist aber lustig. Und Leute dann da trotzdem drauf reinfallen, weil sie das nicht merken. Also ich habe zum Beispiel auch schon gehabt, dass ich eine Postillon-Meldung geteilt habe auf Twitter, und Leute dann darauf reagiert haben, so von wegen, das ist echt. Das finde ich dann immer sehr, ja, so ein bisschen auf der einen Seite lustig, aber es ist halt auch irgendwie schlecht. Ne? Man fühlt sich dann so, als hätte man selber da irgendwie mitgeholfen, irgendwie sowas zu verbreiten.
Es ist halt auch so extrem schnelllebig. Ne? Also wenn du halt, ich heute Morgen saß ich im Wartezimmer beim Arzt, habe halt ein bisschen die News durchblättert, so. Da denke ich nicht drüber nach, noch irgendwie das zu hinterfragen oder zu überlegen, wer da jetzt welches Interesse haben könnte oder sowas. So, ne? Ich überfliege das und nehme einen Teil der Informationen einfach erstmal auf. So, ne? Es ist halt, glaube ich, relativ unrealistisch, dass man halt irgendwie seine Social-Media-Kanäle erstmal durchgeht, dann überlegt, von wem kommt denn das jetzt und was ist es für eine News, was steckt dahinter und so. Sondern es passiert, glaube ich, eher, dass du halt wirklich bei so ganz kontroversen Sachen oder ganz stark Dingen, die halt ganz stark deiner Meinung oder ganz stark entgegen deiner Meinung halt entsprechen, dass man da dann nochmal sich zurücklehnt und nochmal überlegt, woher das jetzt eigentlich kommt und halt vielleicht eventuell solche Maßnahmen ergreift, wie ihr sie halt im Heft beschreibt. Ne?
Das vielleicht noch als Hinweis oder so. Also es ist so ein Schlagwort in der Branche, Wut klickt viel. Ne? Also wenn irgendwas einen sehr aggressiv oder wütend macht, sollte man besonders kritisch drauf
gucken. Dann muss ich auf alles kritisch gucken. Ich mach fast
alles wütend. Aber das ist doch ein guter Tipp, ja.
Also ich bin natürlich, hier muss man natürlich auch ganz klar drüber nachdenken. Ich meine, hier steht, also das ist eigentlich logisch, Trump-Tagebücher, ne? Und dann ist da hier so ein Tag, also als wenn der Tagebücher schreibt, der kann nicht mal zwei Tweets schreiben ohne Rechtschreibfehler.
Nur 140 Zeichen jeweils.
Vielleicht macht er kleine Bildchen.
Das Tagebuch, das sind einfach so reingeklebte Tweets. Liebes Tagebuch, heute habe ich mich wieder über CNN aufgeregt. Ja, cool. Finde ich ein sehr cooles Thema. Ich muss sagen, ich finde das arschcool, dass wir das da so draufgeschrieben haben.
Ich finde das auch gut.
Mal gucken, ob wir dafür sehr viele wütende E-Mails kriegen. Mal zu was Unkontroversem, Hannes. Fate Fakten zu ja. Smartphones.
Ja, da sollten wir vielleicht auch mal drüber überlegen, wer da jetzt Interesse dran hat. ja, ich habe High-End-Smartphones getestet und zwar so ziemlich alles, was gerade auf dem Markt ist.
Alle, oder?
Das, ja, also könnte man so sagen. Also es waren 9 Stück von allen großen und mittelgroßen und jetzt sind die natürlich alle aus Herstellern. Also da sind so ein paar Exoten dabei auch. Da ist ein Honor dabei, vielleicht sagt es schon einigen was. Das ist eine Tochter von Huawei. Huawei ist auch dabei, aber halt auch die ganz großen hier, Sony und LG. Das Samsung Galaxy S8 ist natürlich dabei. Das HTC U11, was halt so ein schickes Chromgehäuse hat. Was so
sehr Fingerabdruck.
Ja, was völlig eingefettet ist, was man jetzt hier nicht sieht. Und was auch schon einen Riss hat, was auch ganz interessant ist. OnePlus 5 sagt vielleicht manchen Leuten noch was. Das ist ja immer so dieser Flaggschiff-Killer gewesen. Oder ist es halt mehr oder weniger immer noch?
Was, ein Pixel dabei?
Ein Pixel war auch noch dabei, genau, das Google Pixel. Was auch ganz interessant ist, was halt mittlerweile einfach das älteste Gerät in dem ganzen Test war. Das ist fast ein Jahr alt. Also es ist ja das Gerät von Google selbst, dieser Nexus-Nachfolger im Prinzip. Und auch das einzige Gerät im Test, außer dem iPhone, was halt so ein unverbastetes Betriebssystem noch hat, also ein unverbastetes Android. Und dementsprechend noch ganz interessant ist, wobei es da gerade total absurd ist, weil das Gerät fast das teuerste ist im Test. Es kostet 750 Euro noch. Es gibt es nur noch mit 32 GB und keine 128er-Version mehr. Und man fragt sich halt, warum Google nie die Preise gesenkt hat. Ne? Also ein paar von uns hatten dieses Nexus 5 mal, was halt damals so ein Preis-Leistungs-Knaller war halt. Das ist irgendwie vorbei bei Google. Keine Ahnung, was sie mit dem Teil vorhaben, aber es ist immer noch schweineteuer. Ja, und dann war halt so ein paar Besonderheiten dabei. Also wir hatten das iPhone auch dabei, das einzige Gerät ohne iOS. Das ist auch die eine Nachricht. Es gibt halt nichts mehr außer Android. Ne? Es gibt noch ein Apple-Gerät, aber alles andere ist vom Markt weg. Windows Phone, Windows Phone Mobile gibt es nicht mehr und alles andere hat man sowieso schon vergessen. Dann waren so ein paar Highlights dabei, wie das Sony Xperia XZ Premium. Das hat ein 4K-Display. Gab es schon mal von Sony. Er gibt immer noch keinen Sinn und funktioniert auch immer noch nicht richtig.
Sieht aber gut aus.
Ja, aber es zeigt fast immer Full HD. Unter anderem jetzt gerade auch.
Sehe ich ja nicht. Ich bin ja nicht mal ein Fischer und habe bionische Augen. Ja. Aber es sieht gut aus.
Nee, also das hat immer noch die gleiche Macke wie der Vorgänger. Das ist halt ein vorgesehenes Feature, dass es halt einfach fast nie 4K-Auflösung zeigt, außer du guckst dir selbst aufgenommene Fotos oder Videos in den Sony-eigenen Apps an. Dann zeigt es 4K, aber den Unterschied merkst du sowieso nicht.
Großartig.
Und hat noch so eine super Zeitlupenkamera, die nimmt 960 Bilder pro Sekunde auf, nimmt nur 0,184 Sekunden auf in diesem Zeitlupenmodus.
Na, großartig.
Und stretcht es dann auf 6 Sekunden, also 5,9 Sekunden insgesamt. Macht halt auch, du kannst coole Aufnahmen machen, aber du musst halt so diesen Moment von diesen 0,184 Sekunden erwischen.
Da passiert doch super wenig viel. Da muss doch schon echt eine Biene durchs Bild fliegen.
Ja, also wenn du so ein Handy fallen lässt oder sowas, dann siehst du es halt schon so durchfliegen. Aber das war es dann halt auch schon.
Das und machen die im Mobile-Ressort. Die nehmen mit Handys auf, wie andere Handys zerschmettern.
Genau. Also das wäre ein cooles Bild bestimmt. Oder ja, eine Biene, ja. Aber das noch ein Problem ist auch, dass du es nur innerhalb von einem normalen Video machen kannst. Also das heißt, du nimmst ein normales Video auf und musst dann in dem Video schnell die Aufnahme drücken, nimmst dann einen winzigen Teil halt in dieser Superzeitlupe auf und dann läuft das normale Video weiter. Mhm. Und so weiter und so weiter. Also du brauchst es eigentlich nicht. Ist ein schickes Gerät mit einem coolen Display und das guter Kamera. So, aber
jetzt wollten sie die Features nur auf die Box schreiben.
Lass uns über sinnvollere Funktionen reden.
Genau.
Also zum Beispiel fotografieren. Da ist, glaube ich, das U11 das mit der Kamera das Beste.
Ja, also das ist halt mittlerweile schwierig zu sagen, das Beste. Also es gibt, wir hatten 4 Favoriten, das HTC U11, Samsung Galaxy S8. Jetzt muss ich mal überlegen. Das LG G6 war es noch.
Da können die auseinanderhalten, die sehen alle gleich.
Und noch ein Gerät, was mir gerade nicht einfällt, was halt so die besten Kameras hatten. Und man muss halt sagen, die Unterschiede werden immer kleiner. Also die machen alle gute Bilder, wobei halt so Teile dabei sind wie das iPhone 7 zum Beispiel, was nicht mehr ganz so gute Bilder macht. Also die Fotos sind immer noch so wie früher, aber im Vergleich machen halt andere mittlerweile bessere Bilder. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber es ist halt nicht so das absolut Beste. Und wenn du halt ein High-End haben möchtest, mit für 700 Euro oder so, ne, willst du natürlich schon irgendwie die geilsten Features überhaupt haben.
Haben die alle einen Bildstabilisator?
Nee, manche haben einen Bildstabilisator, manche nicht. Das macht auch einen eindeutigen Unterschied. Allerdings bei den Fotos weniger, sondern bei den Videos ist es vor allem wichtig. Mhm. Du siehst halt bei Schwenks, also manche Geräte wie beispielsweise das U11 oder das S8, du kannst einen Schwenk mit einem Video machen und es sieht wirklich absolut perfekt aus. Es ist total straight, das Bild, es zittert nichts, es wackelt nichts. Das ist der absolute Knaller. Also du kannst wirklich ordentliche Videos mittlerweile machen. 4K nehmen die alle auf. Und was jetzt neu ist, sind halt Doppelkameras. Hier unter anderem das Huawei hat eine. Da gibt es allerdings ganz viele verschiedene Konzepte. Also Doppelkamera ist nicht gleich Doppelkamera. Manche nehmen halt normales Bild auf und dazu nochmal ein Schwarz-Weiß-Bild, wollen damit den Kontrast steigern und die Autofokusgeschwindigkeit. Funktioniert so mäßig. Also die machen keine besseren Bilder eigentlich als die Einzelkameras. Es gibt dann noch die Idee halt, zwei Kameras mit verschiedenen Brennweiten reinzubauen.
Das ist hier das 5, glaube ich, ne?
Genau, das OnePlus 5 macht das.
OnePlus 5.
Und das macht es auch auf eine Art und Weise, wie wir es für recht sinnvoll halten. Nämlich mit einem Teleobjektiv. Also sie haben quasi eine normale Brennweite mit so 70 Grad, glaube ich, ungefähr. Es ist eigentlich auch schon Weitwinkel, aber bei den Smartphones ist es normal. Und dann kannst du ranzoomen. Wobei es gerade bei einem OnePlus 5 gibt es noch die Besonderheit, das hat zwar einen Zweifach-Zoom, genauso wie das iPhone 7 Plus auch, aber die Linse hat nur einen 1,3-fachen Zoom. Und wie sie den Rest dann rauskriegen, sagen sie nicht. Und es ist sehr naheliegend, dass sie es einfach mit einem Digitalzoom machen. Es macht es besser als andere, aber man sieht schon einen Unterschied in der Schärfe dann. Das LG G6 hat noch weitwinkligeres Objektiv. Das hilft in weniger Situationen. Also normalerweise vermisst man ja weniger den Weitwinkel beim Handy, sondern eher mal den Zoom. Und ist zwar auch ein Mehrwert, aber nicht so, wie man es sich so richtig vorstellt. Und also diese vier Geräte, die ich jetzt nicht genannt habe, sondern nur drei, nämlich das G6, das S8 und das U11 und das andere, was mir gerade nicht einfällt, die machen halt die besten Bilder, aber haben alle so verschiedene Stärken und Schwächen. Also das eine macht mal in der Dunkelheit ein bisschen bessere Bilder. Das S8 hat so generell halt einfach eine Kamera, die sehr gut ist, aber nirgendwo die beste ist, aber auch nirgendwo die schlechteste. Es sind halt so Kleinigkeiten, die dann rauskommen. Das G6 macht sehr, sehr scharfe Bilder zum Beispiel, übertreibt es dann aber auch manchmal wieder. Also es sind halt Winzigkeiten und selbst wenn man eins aus diesem gesamten Testfeld kauft, wird man zufrieden sein mit den Bildern. Außer man beschäftigt sich halt wirklich, man zoomt rein, man will wirklich professionelle Bilder damit produzieren. Da muss man sich nochmal näher mit beschäftigen und am besten eins von diesen vier Elite-Geräten nehmen.
Wie teuer sind die denn?
Die gehen bei 440 Euro los. Das Honor 9 kostet nämlich so viel. Ist witzigerweise baugleich mit dem 70 Euro teureren Huawei P10. Also was heißt baugleich? Die haben anderes Gehäuse, aber ansonsten die Komponenten sind bis auf die Kamera exakt die gleichen. Und bei der Kamera ist der einzige Unterschied, dass beim P10 ein Bildstabilisator drin ist und bei dem nicht. Aber man kriegt halt für 70 Euro weniger im Prinzip das gleiche Gerät. Ja, sieht richtig gut aus. Und dann gehen die hoch bis 740 Euro, glaube ich. Und die News ist auch, dass das iPhone 7 ist halt nicht mehr das teuerste Gerät. Das ist jetzt, mittlerweile kostet 650 Euro und ist damit billiger als manch anderes im Test. Aber auch bei weitem nicht mehr das Beste. Also da kann man auch mal dieser Kampf zwischen iPhone und Android, da kann man halt klar sagen, das iPhone ist mittlerweile so weit zurückgefallen technisch. Da vermisst man zwar wenig, wenn man es benutzt, aber wenn man es halt direkt vergleicht, ist die Kamera nicht so gut. Das Display ist absoluter Mist. Es kann gerade mal so HD-Auflösung. Die Schwarzwerte sind echt nicht schön. Es ist alles so ein bisschen grau halt. Die Farben sind total mau, weil das halt auf diesen sRGB-Farbstandard halt kalibriert ist, was niemanden nützt, außer professionellen Fotografen.
Die benutzen kein Handy, um ihre Fotos zu
machen. Nee, genau. Also wer guckt dann von die Fotos seiner DSLR auf einmal auf dem Handy an? So, ich kenne niemanden wirklich. Der Prozessor ist in Ordnung, aber ist auch nicht mehr der schnellste, etc. etc. Ist kein schlechtes Handy, aber es ist definitiv nicht mehr in der High-End-Liga, aber es kommt ja auch bald das Neue. Also es hängt ein bisschen hinterher.
Gerüchten zufolge.
Ja. Also wenn morgen, sagen wir mal, wenn morgen die Sonne aufgeht, dann würde ich auch meine Hand für ins Feuer legen, dass irgendwo im Herbst ein neues iPhone rauskommt. Okay, mindestens eins.
Ihr habt es jetzt hier erst gehört. Wenn das nicht passiert, lade ich Hannes wieder ein.
Ja, ich glaube, wenn morgen nicht die Sonne aufgeht, haben wir auch ganz andere Probleme. Das dann denkt ja, okay, da niemand mehr dran. Ja, nee, und also eigentlich ist es so, wenn man halt in dieses Ökosystem gebunden ist und auch eigentlich nur, wenn man beruflich dran gebunden ist, weil wenn man privat dran gebunden ist, dann kann man auch die Sachen mit dem Android benutzen. Die E-Mails kannst du trotzdem anrufen, an die Kontakte kommst du ran und so weiter. Kriegst nur nicht deine gekauften Apps wieder, aber die kosten ja sowieso alle ein Apple und ein Ei. Dann, und es einem nicht unbedingt super, super wichtig ist, dass das Gerät ein bisschen mehr Datenschutz hat und ein paar bessere Sicherheitsvorkehrungen, dann gibt es momentan sehr wenig Gründe, zum iPhone zu greifen.
Also, aber ich hatte Jo unterbrochen. Weißt du deine Frage noch?
Nee,
sorry.
Ja, also vielleicht habe ich es ja sowieso schon beantwortet. Ganz interessant sind noch die Displays. Also bis auf das iPhone können alle Full HD. Das ist auch in Ordnung, das ist scharf. Manche können auch noch ein bisschen mehr. Das LG G6 hat zum Beispiel einen 18:9 Bildschirm. Das S8 hat einen 18,5:9 Bildschirm. Das hat viel damit zu tun, dass sie halt die Android-Tasten mittlerweile auf dem Bildschirm einblenden und dafür den Platz brauchen und deswegen halt neue Formate haben.
Und da kannst du, glaube ich, echt so Sonne fokussieren, wenn dich einer richtig nervt, so im Biergarten. Dann
kannst also das du spiegelt so schon ganz gut, aber es gibt das XZ Premium, das Sony gibt es auch noch, das in so einem wirklich absolut chromfarbenen Teil, also es ist wirklich chrom, die Rückseite, das spiegelt komplett. Ist das
echter Chrom?
Das sieht ich so aus. Cool. Also, und das hinter einer Glasscheibe. Hm. Ja, also ich finde es auch gar nicht so schlecht, wir haben es jetzt leider nicht da, das Silberne, aber für mich war das so ein es ist halt nicht ganz so prollig wie Gold, aber sieht trotzdem ziemlich speziell und cool aus eigentlich.
Ja, das ist wirklich ein bisschen prollig.
Und also bei den Bildschirmen, ne, es gibt noch die OLEDs halt, die sind in den Farben immer noch geil, der Kontrast ist der Hammer. Den besten Bildschirm hat auch das S8 und die LCDs ziehen aber nach, die haben auch gute Farben, kommen von den Werten nicht ganz an die OLEDs ran, aber der Abstand wird immer kleiner halt. Wenn man ein richtig, richtig helles Display haben will, dann muss man das S8 nehmen. Das kann als erstes Smartphone 700 Candela, das strahlt auch in der Sonne, kannst du alles ablesen. Alle anderen schaffen so um die 450 Candela. Da wird es dann im Sommerurlaub schon ein bisschen knirsch, dass man da alles ablesen kann. An den Laufzeiten tut sich nichts. Die Akkus haben immer noch alle 3000 mAh. Es gibt keine neue Akkutechnik. Deswegen sind mehr als anderthalb Tage nicht drin bei den Dingern.
Wie ist das so mit Softwarebeigaben? Gibt es da irgendwelche Hersteller, die da so einen Müll drauf packen?
Ja, es ist überall noch Müll drauf, bis auf das Pixel von Google natürlich und bei dem iPhone natürlich auch nicht. Und bei OnePlus, die machen zwar eigene Apps rein, lehnen sich aber stark an die Google-Apps an. Und das ist sehr, sehr ähnlich wie auf dem Pixel. Also wenn man ein unverbautes Android haben möchte und früher mal Nexus-Fan war oder so, dann können wir ganz stark entweder zu dem Pixel, sehr teuren Pixel raten oder halt zu dem Preis-Leistungs-Knaller, dem OnePlus 5.
Ab 500 Euro.
Ab 500 Euro, genau. Oder
man Preis-Knaller.
Ja, also das ist schon in Ordnung. Also für die Ausstattung ist das super. Und oder man nimmt halt eins von den anderen Geräten und haut sich einen Launcher auf. Das ist natürlich immer die Alternative. Der Speicherplatz ist trotzdem weg für die ganzen Apps, die man nicht haben will. Die Könige sind da echt immer noch Sony und LG, die machen da so viel Mist drauf und ich kann mir echt nicht vorstellen, dass sich da irgendein Nutzer mal nachgesehnt hat, die x-te App zu haben, die eine Google-App halt 1:1 die Funktionen wiedergibt und trotzdem schlechter ist. Oder diese ganzen Fitness-Apps, die halt wirklich nur darauf ausgelegt sind, dass die Hersteller bloß auch noch an diese Daten rankommen. Also kleiner Appell, hört mal auf damit bitte. Das will echt niemand.
Die ganzen Handyhersteller, die immer ablinken.
Du hast gerade den Speicherplatz angesprochen. Ist das bei irgendeinem der Geräte ein Thema?
Ja, weil manche 32 GB haben, also unter anderem das iPhone. Und wenn das dann noch in Kombination mit einem fehlenden Speicherkartenslot halt passiert, dann ist es doof. Also wer ein High-End-Smartphone hat, ist halt auch auf Power-User und der installiert halt ein paar Apps und lädt sich vielleicht noch ein paar Lieder über Spotify runter. Und da sind 32 GB ganz schnell voll. Mit einem Speicherkartenslot, viele von den Geräten haben mittlerweile einen. Das hat sich ja jetzt auch wieder etabliert, dass man wieder dazu zurückgekommen ist, einen Speicherkartenslot einzubauen. Ist es nicht ganz so schlimm.
Und man kann da zumindest die Mediendateien und sowas auslagern, beziehungsweise Android kann es mittlerweile auch wieder, dass man den Systemspeicher auf die Speicherkarte erweitert, dass es genauso behandelt wird wie den internen Speicher. Beim S8 ist es nochmal eine extra Geschichte, aber normalerweise funktioniert das mit einer neuen Android-Version wieder. Die haben auch alle Android 7, allerdings meist 7.0, 7.1.2 ist die aktuelle und die hat nur das Pixel. Noch eine Besonderheit, die jetzt auch wiedergekommen ist für die High-Ends, die Hälfte von den Geräten hat einen Dual-SIM-Slot oder zumindest die Option, also eine andere Variante mit Dual-SIM. Das war immer tabu bei den High-Ends, weil die High-End-Geräte eigentlich in die Provider-Shops halt auch sollen. Das wollen natürlich die Hersteller, die sollen da angeboten werden. Aber die Provider haben natürlich ein Interesse daran, dass nur ihre SIM-Karte in dem Gerät steckt. Dementsprechend waren halt Dual-SIM war nicht zu finden in den High-Ends. Das hat sich jetzt aus irgendeinem Grund gewandelt. Keine Ahnung, ob das irgendwas sich da politisch geändert hat oder sowas. Ist auf alle Fälle sehr erfreulich.
Das OnePlus wird zum Beispiel nur direkt vertrieben.
Ja, genau. Ja, die haben dieses Problem nicht. Mhm. So Honor oder Huawei, die waren, glaube ich, die sind halt so unpopulär, dass sie halt mit speziellen Fähigkeiten halt irgendwie punkten müssen und die asiatischen Geräte sowieso ein bisschen eher dazu tendieren, Dual-SIM anzubieten. Die hatten das halt schon länger. Aber zum Beispiel gibt es das S8 jetzt auch als Duos-Version mit einem Dual-SIM-Slot. Das U11 von HTC gibt es auch nur mit Dual-SIM. Es hat sich irgendwas getan. Keine Ahnung, was da hinter den Kulissen passiert ist, aber es ist sehr erfreulich, dass man da die Option hat. Ja.
Cool.
Also, wir haben so ein paar Leistungskracher auch drin gehabt, wie das OnePlus oder das G6 ist sehr billig geworden, typisch LG halt. Das iPhone muss halt nochmal nachlegen in der nächsten Saison irgendwie. Und so richtig was falsch machen, macht man mit kaum einem Gerät was, ist es halt eher dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Also man braucht jetzt nicht unbedingt 750 Euro wie bei Sony dafür ausgeben, dass man da halt ein aktuelles Top-Gerät hat, was dann 2-3 Jahre auch mal reicht von der Hardware.
Cool. Habt da also eine Menge Auswahl. Steht wie immer alles im Herbst.
Genau, sehr, sehr detailliert mit riesiger Tabelle. Und
bei dem Thema auch, glaube ich, wichtig, weil merken kann sich das eh kein Mensch.
Ja.
Außer du. Also ich, dass du die überhaupt auseinanderhalten kannst. Ich finde, die sehen irgendwie...
Ja, so, das Geheimnis ist, du musst die halt umdrehen. Dann siehst du die Unterschiede. Dann das eine ist halt aus Glas, das andere aus Alu. Das ist halt auch so ein Trend. Ne? Mittlerweile sind die nicht mehr aus Alu, sondern aus Glas.
Und das ist ein Huawei. Das sieht genau, aus wie das P10. iPhone. Das ist ein bisschen größer. Aber
Jehova! Ja, die sehen alle irgendwie ziemlich ähnlich aus.
Apple-Logo hinten drauf. Ja. Das ist das Wichtigste. Ja, cool. Du hast vorhin schon Spotify gesagt, das ist dein Thema.
Mein Thema.
Ja, Familienaccount. habe ich ja auch, obwohl ich keine Familie habe. Kann man eine Menge Geld mitsparen, ne?
Man kann Geld sparen, man kann aber auch ein bisschen Jugendschutzeinstellungen vornehmen. Man kann so ein bisschen, also vor allem kann man aber Geld sparen, da hast du ganz recht. Und du hast also einen Account ohne Familie. Böse.
Naja, das ist ja quasi eine Familie. Meine Frau und ich, wir sind doch eine Familie,
ja,
oder?
Ja.
WG.
Das.
Ja, lustigerweise, also ich fand sehr interessant, also ich habe, also bei mir ist es eigentlich nur Netflix und Spotify und die sind halt nicht am gleichen geografischen Ort, die beiden Nutzer, was eigentlich in den AGBs eigentlich drinsteht, dass das nicht sein soll. Aber das hat sich bis jetzt hat sich da noch niemand beschwert.
Naja, jetzt ist es halt auf Band.
Jetzt
aber
ist es
halt
dummerweise.
Ich meine nicht, dass sie das nicht eh feststellen können, wenn sie sich mal die IP-Adressen angucken. Ja, ist halt, meine Frau wohnt halt in Hamburg, ne? Ich wohne in Hannover und dann ist das halt so. Aber ich meine, hast du die Erfahrung da auch gemacht?
Also, dass irgendwas passiert? Nein, ja, genau. Es passiert nichts, wenn du das, also bei den meisten Anbietern nicht, obwohl eben in den AGBs steht, an einen Haushalt gekoppelt. Jetzt kannst du natürlich auch Haushalte
definieren. Das ist ein moderner Haushalt.
Ja, genau. Ihr habt ja zwei Wohnungen. Ja, kann man so sehen. Bestimmt kann man so sehen. Ja, genau.
Was habe ich denn jetzt für Vorteile überhaupt davon?
Du sparst ein bisschen Geld.
Okay.
Also tatsächlich, nein, wir haben es getestet für Audio, für Video, für Gaming und dann noch ein bisschen für Lesen. So Kindle, Readly. Und tatsächlich mal geguckt, wie viel Kosten spart man denn so ungefähr? Kann man irgendwas machen, wirklich für die Familie? Also tatsächlich kann man irgendwie Einstellungen treffen, damit die Kinder nicht unbedingt auf pornografische Inhalte oder so zugreifen können. Was sind da so Voreinstellungen? Und ja, dann halt mal schön mit Tabellen verglichen. wie viel das Ganze kostet für eine Familie.
Was ist denn bei den, also bei den Kinderschutzeinstellungen? Also ich weiß zum Beispiel, bei Netflix sind die offensichtlich da, weil ich muss immer so eine bescheuerte PIN eingeben, wenn ich irgendwas gucken will.
Was du auf so wieder guckst, ne?
Ja, ja. Bei uns ist der Gag, die anderen Accounts einfach immer auf Kinderaccount umzustellen. Dann kommst du nämlich nirgends mehr ran.
Richtig. Das ist so ein Datenschutzproblem bei Netflix, genau. Ja. Wenn man da den Account teilt, kann man dummerweise auch alle anderen Accounts, also nicht angreifen, sondern einfach anklicken, ja, und dementsprechend auch da gucken. Das ist auch immer sehr witzig in WGs, wenn man dann, ja, auf einem anderen Account irgendwie so,
ja, Heimatsendungen schaut. Vor allem so nach dem 20. Mal, das, ja, ist total,
genau,
witzig.
Genau, ist super witzig.
Aber in Netflix ist doch eigentlich gar nichts Schlimmes drin. Ich habe mal extra gesucht.
Also außer, ja,
man, außer man sieht jetzt Adam Sandler Filme als nach Pornos.
Na, es gibt so ein paar, ja, Dokus zum Beispiel. Ja, es gibt so krasse Sexarbeit. Dokus, oh, die dann, wow, auf jeden Fall gesperrt sind. Genau.
Okay. Ja. Naja, bei mir ist immer nur hier, was weiß ich, Peaky Blinders oder so. Da siehst du immer schon, wenn die Folge anfängt und du musst deine PIN eingeben, weißt du, okay, jetzt wird irgendwer blutig abgemetzelt.
Geil!
ja, also was, also sind die sinnvoll, wenn man ein Kind hat? Also kann man damit wirklich gut Sachen sperren, die man sperren will?
Nur bei Video und Gaming. Also tatsächlich, weil eben keine Kontrolle greift. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, mein Kind soll kein Hip-Hop hören mit ganz bösen Texten, kein KIZ, nix. Das funktioniert sehr, sehr selten.
Das wäre mal ein Use Case gewesen. Halt, falls ich mein Kind habe, einfach Justin Bieber verbieten, ihr ja, Taylor Swift.
Das musst du wahrscheinlich dann einzeln einrichten. Das bietet kein Anbieter an. Das wäre sehr schön, so eine Liste, folgen die Künstler nicht.
Eine Blacklist, nein, ja. Oder eine Whitelist.
Kannst du selber erstellen, genau, aber da gibt es einfach keinen Jugendschutz. Also
der Jugendschutz ist quasi immer redaktionell vorgegeben schon?
Okay. Nicht immer, nee. Okay. Also es gibt so bei manchen Anbietern so einen schönen Haken für explicit Lyrics und dann darfst du halt nur noch die halbe Hip-Hop-Kiste hören, so. Okay. Aber das trifft auch nicht auf Metal zu meistens.
Ist das sowieso alles Englisch? Also in Deutschland spielen die doch auch keine Radio-Edits mehr von Hip-Hop im Radio, habe ich mal festgestellt. Also was man dafür, wenn du mal so einen Mainstream-Radiosender hörst, was die da singen zum Teil, wenn du das verstehen kannst.
Ja.
Ne? Also ja, ich meine, Radio-Edits habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also dass die irgendwie hier Fuck ausblieben oder
ich
so.
Ich habe ein Lied gefunden auf Spotify, was da extra beschnitten ist. Also wo der Refrain beschnitten ist.
Was hörst denn du?
Aha.
Deutschen Hip-Hop.
Ah ja, okay.
Aus Berlin.
Ach so, ja, okay. Gut,
das ist noch ein weites Feld.
Kann ich verstehen. Aber bei Gaming muss es das doch auch geben, oder?
Genau.
Okay, also da
greift auch eine Kontrolle auf.
Aber wie funktioniert denn das erstmal allgemein? So, weil, also bei, ich kenne es auch nur bei Netflix und Spotify. Und bei Netflix ist es ja so, du hast eine Art von Zugangsdaten. Also jeder hat denselben Benutzernamen und Passwort. Ja. Und dann hast du vier verschiedene.
Fünf verschiedene
Accounts. Ja, fünf, ja, also mit vier plus Account. Kinder. Genau. Accounts kann man nicht sagen, Benutzer quasi, ne?
Profile.
Profile, ja. Genau, Profile. Mhm. Und wie ist es bei den anderen? Hast du dann extra Zugangsdaten oder wie funktioniert das?
Bei vielen, ja, hast du extra Zugangsdaten, aber ganz viele Anbieter machen auch zum
so
Beispiel
ist ja bei Spotify auch.
Ja, es gibt auch manchmal nur ein Profil, das ist dann ein Problem, also da wird dann alles reingeladen in die Bibliothek. Genau, und da kannst du auch den Jugendschutz natürlich nur so einstellen und dann ein Passwort setzen und dieses Passwort brauchen deine Kinder aber wiederum. Dementsprechend können die es auch sofort wieder umgehen. So.
Okay.
Also, gibt es so Probleme, genau.
Also ich meine, aber manchmal geht es ja auch darum, dass du nicht willst, dass jemand anderes Erwachsenes siehst, was du gemacht hast.
Genau. Ja.
Also wir hatten ja auch immer
das
so,
ist nirgends
wir auch
so schlecht wie bei Netflix, muss man sagen, wirklich. Da ist Netflix am schlechtesten,
weil du einfach
so direkten Einblick angeht. Ja. Genau.
Okay. Das ist ja von der Publizierung eh grauenhaft. Also.
Du sollst ja auch nur als Familie das in einem Haushalt nutzen. Also wirklich.
Wir haben ja immer unseren lustigen Amazon-Account, unseren Ressort-Redaktions-Account, wo dann so Shades of Grey oder so ist es, glaube ich, drin und noch so ein paar andere Sachen, von denen natürlich niemand weiß, wie die da reingekommen sind.
Ja, das habe ich Achim auch angetan, weil ich bei Kindle testen musste, ob man irgendwie pornografische Bücher reinladen kann auf den Freetime-Zugang für Kinder. Und das geht nicht tatsächlich, aber jetzt ist es auch in der Bibliothek von eurem Account, tut mir leid.
Ja. Schon okay.
Schöne erotische Literatur.
Okay. Gut, da würde ich ja sogar, weiß nicht, da wäre ich ja froh, ich weiß nicht, wie ihr so, also ich. Du bist, glaube ich, der Einzige, der Kinder hat von uns, ne? Ich weiß nicht, wie du so drauf bist, aber ich würde mich ja dann, glaube ich, freuen, dass meine Kinder lesen heutzutage, oder?
Naja.
Je nachdem.
Ja. Ja. Also wenn viele Stunden, die ja nicht Counter-Strike spielt, ist
das ein Gewinn.
Ja, okay. Also ich sehe schon, das ist kompliziert. Ne? Das hast du ja nochmal genau beschrieben. Lass mal über Geld reden. Was spart man denn da so in der Regel?
Oh, einiges. Also tatsächlich kosten die meisten Familienaccounts so mit ungefähr 5 Accounts, so der Durchschnitt, kosten sie zwischen 8 und 15 Euro im Monat. Das kann man sich jetzt runterrechnen, je nachdem, ob du jetzt sagst, ich möchte Spotify haben, Netflix, dann noch Kindle und...
Also sind irgendwie so was 10-20% mehr wahrscheinlich dafür, dass du einen Familienaccount machst?
Nee, nicht viel mehr.
Ja, es sind meistens nur so 10-20%, genau. Okay. Und dann hast du aber gleich 5 Accounts. Und das lohnt sich auf jeden Fall, ja, wenn man die AGB umgeht und das unter Freunden macht, auf jeden Fall, aber eben auch für eine Familie. Wenn man eben sagt, ja.
Also vor allem bei manchen hast du ja dann auch Vorteile, dass, also zum Beispiel Netflix, um wieder zum Beispiel zurückzukommen, hast du den Vorteil, wenn du den großen Account für, weiß nicht, 13 Euro oder so nimmst, dann hast du auch gleich auf Zugriff aufs 4K-Material.
Genau.
Und so, ne? Genau. Das ist ja bei den anderen nicht mit drin. Also manchmal kriegst du dann auch noch so Zusätze halt.
Ja, oft hast du auch eine Bibliothek oder eine Mediathek, die du dann anlegen kannst, wo du dann auch Sachen freigeben kannst. Manchmal kriegst du eine Cloud dazu geschenkt, manchmal kriegst du irgendwie, also so, es hat schon Vorteile, dass du eben sagst, wir haben dann so ein System und da kann man hinterlegen, was man möchte.
Okay.
Und ja.
Ich habe auch irgendwie das Gefühl, diese Anbieter, die wollen halt quasi, die sind halt froh, dass du denen noch ein bisschen mehr Geld gibst. Ne?
So, also, die wollen erstmal Nutzer einfach. Ja. Also, du meinst ja, die verfolgen es ja kaum, also das ist auch meine Erfahrung, dass es selbst wenn irgendwie sich 5 anstatt 4 Leute eingeloggt haben oder so, dass es trotzdem aus irgendeinem Grund funktioniert.
Ja.
Sie scheinen wirklich kein Interesse daran zu haben, den Leuten den Riegel vorzuschieben, ne?
Ja, also es gibt nämlich auch so Accounts, da hast du 5 Unteraccounts, dann hast du nochmal 10 Geräte, also 10 Notebooks plus nochmal 5 Mobil-Smartphones extra und dann hast du eine Masse von Leuten, die da drauf zugreifen könnten, mit Unterpasswörtern noch. Dann kommt das schon klar. Ja, da gibt's so richtig regeln können sie es, glaube ich, auch nicht. Dann bräuchten sie eine komplette Geolocation-Check.
Ja, ich glaube, das haben sie schon. Ja,
das wissen wir.
Netflix hat das auf jeden Fall. Ich glaube, die wollen es einfach nicht. Also ich habe ja eine lange Zeit, gab es ja immer so Dienste bei Netflix, wo du halt aus anderen Ländern Sachen gucken konntest. Und das wussten die, klar wussten die das auf jeden Fall. Haben aber nichts dagegen gemacht, bis irgendwann die Rechteinhaber gesagt haben, nee, das geht so nicht. Ich glaube, dann ist immer der Moment, wo sie halt das machen müssen. Ja, aber vorher hat die das, glaube ich, auch nicht interessiert. Mhm. Die waren froh, dass du eine Subscription hattest und den Geld gegeben hast.
Also vielleicht nochmal, das ist ja dann aber auch nicht nur explizit für Leute, die jetzt unter einem Dach wohnen unter Umständen, wobei denn, wo wir widersprechen an den AGBs, ne?
Offiziell schon, ja.
Okay.
Ja.
Das haben wir nie gesagt.
Okay. Natürlich, aber trotzdem ist es ja, also jetzt wie in meinem Beispiel für WGs oder Partnerschaften oder, keine Ahnung, den Nachbarn halt im Mietshaus, ist es ja erstmal erlaubt, oder? Oder steht da drin, man muss blutsverwandt sein?
Glaube ich, nee.
Nee, meistens steht da drin nur Haushalt tatsächlich.
Ein Haushalt. Okay.
Und gut. Die Accounts heißen eben Family. Ja. So.
Das heißt aber, WG wäre erlaubt.
Ja, also da geht so Graubereich. Wenn du zum Beispiel eine Playstation im Wohnzimmer hast von der WG, so, und dann hast du einen Playstation Network Account, dann hast du da drauf noch Netflix, dann noch MaxDome und dann was auch immer. Das geht klar, weil das ist ja eine Konsole, die sowieso da steht. Und dann kannst du dich auch mit verschiedenen Accounts anmelden, klar.
Also ich hatte Sinn dahinter. Ich glaube bei Spotify, ich hatte das damals nachgeguckt, stand glaube ich unter einem Dach.
Ja.
Aber ich würde mich halt auch beschweren, wenn die jetzt sagen, ich und meine Frau, ja, wir sind verheiratet, wir haben zwei Haushalte, die haben wir ja nicht aus Spaß. Mhm. Ne? Also ich muss schon zweimal hier GEZ bezahlen, das finde ich schon nicht lustig. Also wenn die dann sagen würden, du darfst das nicht benutzen, würde ich mich halt, finde ich das halt auch irgendwie blöd.
Ja, klar, ja. Aber also vielleicht ist es auch wichtiger zu sagen, es geht prinzipiell. Und bislang haben wir noch nichts davon gehört, dass es irgendwie unterbrochen wird.
Man muss sich halt überlegen, wem man so Passwörter weitergibt. Ne? Also, man das jetzt dealt einfach und sagt, ich stelle das auf eBay Kleinanzeigen oder so und sage Netflix-Account zu 5.
Ja, gut.
Und ich gebe mein Passwort weiter und meine Zugangsdaten, dann viel Spaß. So,
also aber ich meine, wenn man gegen Geld, gegen die AGBs verstößt, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Ja.
Wobei natürlich in der WG nicht für deinen Teil zahlst. Ne?
Ja, okay, stimmt auch wieder. Siehst du? Stimmt. Ja. Also, wenn ich das machen würde, ja.
Mhm, natürlich, also Gesetz den Fall, dass was passiert.
Aber
was
wir nie tun würden. Lass doch mal auf die Kinderschutzfunktion kommen. Also, eine Erkenntnis ist halt, dass man bei vielen dieser Dienste halt denen nicht vertrauen kann oder so. Ja. Ne? Und deshalb sollten halt Eltern, wenn sie ihre Kinder da was machen lassen, auf jeden Fall mit denen klar machen, was sie sich angucken dürfen, dass sie immer zu ihnen kommen können, wenn irgendwas schiefläuft. Und dass auch klar ist, dass die Eltern ab und zu nachgucken dürfen. ja, was da geguckt wird. Ne? Sonst läuft das nicht. Man sollte
so auf jeden Fall mal daneben sitzen und gucken. Einfach mal eine Folge mitgucken von der Serie und so weiter. Das darf man halt nicht vergessen. Auch bei Video, auch wenn es da eine FSK-Beschränkung gibt. Das ist Quatsch. Also man kann nicht einfach sagen, liebe Kinder, hier, schaut doch mal den Kanal. Genau.
Wie hast du das mit deinen Kindern gemacht?
Über solche Absprachen oder ja, so. Ne? Also zum Beispiel mit dem Smartphone oder so, der hat dann irgendwann ein Smartphone gekriegt und ich habe dann aber gesagt, ich kann meine Aufgabe als Elternteil nicht wahrnehmen, wenn ich da nicht ab und zu mit drauf gucken darf. Ne? Und dann sonst kann ich dir das nicht geben. Auch ein bisschen Erpressung, aber hat funktioniert.
Ja, ich glaube, man muss das, also ich würde auch da, also ich kenne wirklich gesagt, jetzt, ich habe mir nur Netflix und Amazon mal angeguckt, ich würde auch gar nicht auf deren, also mit FSK und so auf deren Rubrizierung einfach nicht vertrauen. Also ich habe jetzt neulich, meine Freundin, ich haben irgendwie was geguckt, also wir wollten uns einen Film suchen bei Netflix, die haben halt so eine Kinderkategorie.
Ja,
und da sind halt Dinge drin.
Nicht für Kinder als Kategorie, die haben nicht mal eine Altersangabe
meistens. Ja, genau, und da sind halt auch Dinge drin, da frage ich mich, wie die einsortieren und so, also da sind halt Dinge drin, die ich nicht als Kindersachen sehe und dann sind andere, also das ist ganz merkwürdig.
Ja, auch gerade dadurch, dass es halt immer mehr so Trickfilme und so halt auch für Erwachsene
genau, gibt. Also sind, ich glaube, da waren halt, das ist ein gutes Beispiel, da waren 2-3 Anime-Serien drin, die würde ich halt irgendwie nicht empfehlen, dass Kinder die gucken, aber okay, vielleicht, ne, man weiß man halt nicht. Also,
ja. Kommt aufs Kind drauf an.
Ja. Ja, okay, gut. Ja, cool. Hast du sonst noch irgendwas, was du unbedingt...
Nein.
Das ist jetzt meine Frage, alle Manuskripte.
Ja. Aber so, also nur ganz kurz mal abschließend, so richtig zufrieden, also du scheinst auch nicht so richtig zufrieden zu sein mit den Jugendschutzmaßnahmen. Nee. Und so das Fazit aus dem Test ist auch, dass man sich da auf gar keinen Fall drauf verlassen sollte.
Ja.
Okay.
Tatsächlich.
Aber wenigstens also, kann man Geld sparen.
Ja.
Das ist immerhin was.
Ja, klar. Aber man soll ja sein Kind auch nicht einfach vor irgendwelche Bildschirme setzen.
Okay. Nee. Das stimmt. Nur ganz kurz nochmal, wie ist denn das mit Spielen? Dann, da ist es ja eher schwierig. Also was Steam oder so, ist es ja äußerst kompliziert, oder?
Die sind gar nicht schlecht, tatsächlich.
Ja?
Also die werden ja auch kategorisiert tatsächlich nach Altersgruppen. Und ja, also es gibt den Filter gegen Gewalt und Sexualität, glaube ich, heißt er sogar. Und es rutschen so ein paar durch, klar. Mhm. Es gibt dann auch so ein paar Ego-Shooter, die aber jetzt nicht so super blutig sind. Aber die ganz schlimmen Sachen sind draußen.
Okay. Ich glaube, bei Steam ist ja auch einfach das Problem, dass die so viel Material haben. Ich meine, so viele Spiele, wenn du mal anguckst, wie viele da am Tag reingeladen werden, das kann ja kein Mensch, glaube ich, durchgucken. Ne?
Naja, vor allem kommt es auch auf die Lizenz an, ob die Entwickler überhaupt tatsächlich so eine Altersfreigabe haben und dann auch wirklich gelistet ist. Mhm. Das heißt gleich mit Apps. So im Play Store weiß man ja auch genau, dass die Kinder-Apps nie sicher sind. Also, dass da halt immer mal wieder eine Altersangabe steht oder keine. Und da muss man auch mal drauf achten, ja.
Ja.
Genau, und so läuft das bei vielen.
Da das Sharing einigermaßen, also bei Steam weiß ich, dass da muss man, glaube ich, irgendwas relativ einfach. Ne?
Da wird immer mal wieder von so Bugs berichtet. Also, weil man kann Spiele ausleihen, wenn man ein Abo abschließt, kann tatsächlich Spiele ausleihen, einzeln so. Und es gibt aber Kollegen in der Redaktion, die sagen, dann ist die ganze Bibliothek gesperrt, wenn du das machst. Also deine eigene, sobald du ausleihst. Und andere sagen, das geht, dass man eben einzelne Spiele, und das geht aber auch wieder nicht mit allen Spielen, weil das eben auf Entwickler ankommt, ob sie es freigeben oder nicht. An sich sollte das aber gehen. Ja, das ist die Voreinstellung, dass du sagst, hier, ich leihe dir mein Spiel, ich spiele ein anderes so lange. Und wenn du es wieder spielen willst, dann wird der andere benachrichtigt, dass er noch 5 Minuten zu spielen hat oder dass du den kaufen musst. Genau, und das ist halt so eine Sharing-Leih-Option.
Das, ja, okay. Also ich glaube, viele Leute benutzen da auch einfach die gleiche Steam-Bibliothek auch einfach auf mehreren Rechnern.
Da muss man halt Vertrauen haben.
Ja. Okay. Ja, wahrscheinlich. Ja, man muss Vertrauen haben. Das ist doch ein schönes Fazit. Ich glaube, damit, außer bei Fake News,
das ist nicht das Fazit,
okay. Gehen wir das Fazit damit auf. Wenn ihr uns schreiben wollt, wie das bei euch so läuft, mit Fake News oder mit euren Familienaccounts und mit wem ihr die alle shared und wie das in eurer WG so läuft.
Und welches Handy euer nächstes wird.
Genau, auf jeden Fall auch. Schreibt das unter die Meldung, unter das Video, überall hin. Und ihr könnt uns auch mailen, uplink@ct.de. So. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit weiteren spannenden Themen aus diesem.
Bis dann.
Ciao.